Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und wir arbeiten fleißig an der dritten Season des Shopify-Podcasts mit neuen Interviews, neuen Gesprächen und Einblicken in die erfolgreichsten Startups und Gründungen. Und als Überbrückung, bevor es losgeht, haben wir gedacht, machen wir ein kleines Recap. Wir präsentieren euch nochmal die besten Folgen aus der ersten Staffel und nutzen die Gelegenheit, bei den erfolgreichen Gründern und Gründerinnen erneut anzurufen und nachzufragen, wie es ihnen im letzten Jahr nach der Erstausstrahlung ergangen ist. Heute treffe ich mich erneut mit Jeanette von Game Changer und ihr erfahrt im Anschluss an die Originalfolge jetzt gleich, da könnt ihr auch mit Kapitelmarke hinspringen, wie es Jeanette heute geht, wie sich der Game Changer und die Firma entwickelt hat und wie sie die Corona-Phase überstanden hat. Viel Spaß mit dem Gespräch und nicht vergessen, bald geht's los mit der dritten Season. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüss! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shopify-Podcasts, Erfolgsgeschichten aus dem E-Commerce. Ich bin Manuel Fritsch und in diesem Podcast stellen wir euch die Menschen und Geschichten hinter den erfolgreichsten Firmengründungen und Shopify-Shops vor. Heute fahren wir weit in den Norden, um Jeanette Carstensen zu treffen. Die Hamburgerin hat mit dem Game Changer den Markt für Bürostühle mit einem speziellen Sessel für Spielefans aufgemischt. Warum wir sie außerdem als Seriengründerin bezeichnen und wie wichtig das Reisen und der Besuch in der Höhle der Löwen für sie war, das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in der kommenden halben Stunde bei uns im Interview. Viel Spaß!
Ja, hallo, ich bin Jeanette Carstensen, bin 38 Jahre alt, komme aus Hamburg, bin mittlerweile Unternehmerin seit 3 Jahren und Shopify-Kundin.
Und du machst mehrere Sachen oder du bist Seriengründerin. Kann man das eigentlich so sagen oder würde es zu weit gehen?
Das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber Doppelgründerin finde ich ganz gut. Also ich habe 2 Unternehmen und da fokussiere ich mich drauf.
Erzähl mal, der Weg hin zur Gründung, man wird ja nicht irgendwie so direkt Gründerin. Wie war denn so dein Werdegang?
Bis zu meinem 35. Lebensjahr war ich immer angestellt und immer meistens in Vertriebsjobs. Viel im Außendienst, habe selber viel dadurch im Homeoffice gearbeitet und bin dann in einem Job tätig gewesen, wo ich irgendwann mal richtig alles erreicht hatte. Ich hatte einen riesen Auftrag geholt, wurde top bezahlt und dachte, was soll jetzt noch kommen? Und den habe ich dann mit 35 gekündigt. Meine Freundin hat mich dann auf eine Reise geschickt mit meinem Rucksack nach Asien, weil ich ja leider sozusagen mit 35 tatsächlich noch nie gereist bin.
Okay.
Ja, und in Asien bin ich dann auf digitale Nomaden aufmerksam geworden und die haben mir die diversesten Geschäftsmodelle erzählt, wo ich total begeistert war. Ich dachte so, wie, man kann reisen und arbeiten, das funktioniert. Das wäre ja richtig, richtig toll. Und ein Geschäftsmodell war Amazon FBA. Man kann ja Produkte auf Amazon verkaufen und die zum Beispiel bei Amazon einlagern, sodass man die Produkte nicht sieht.
Was bedeutet FBA?
FBA heißt Fulfillment bei Amazon, dass Amazon halt das Fulfillment in dem Sinne macht. Sie machen den Versand für dich, nehmen natürlich dafür Gebühren.
Aber das heißt, man braucht kein Lager und solche Geschichten, gell? Das heißt, man kann mit der Idee direkt anfangen, okay?
Genau, also man braucht halt gar kein Lager, man sieht seine Ware selber nicht. Und wenn man seine Ware selber nicht sieht und die nicht versenden muss, kann man natürlich super das von überall auf der Welt machen.
Und das ist dir auf dieser Asienreise begegnet, dieses Modell, und hat dich dann direkt angesprochen und gereizt oder wie muss man sich das vorstellen? Du warst ja eigentlich zum Urlaub machen dort, oder?
Ja, ich bin auch wirklich 3 Monate richtig intensiv gereist und nach diesen 3 Monaten bin ich über so einen kleinen Artikel online auf eine Workation aufmerksam geworden. Diese Workation wurde veranstaltet von Sebastian Kühn, der ist im Citizen Circle, das ist mittlerweile, weiß ich das halt alles, das ist eine Community digitaler Nomaden, 500 Mitglieder, wo man sich wundervoll austauschen kann. Und den habe ich einfach mal angeschrieben, weil das für mich zeitlich ganz gut passte. Und dann bin ich da hingefahren. Und dann waren wir so 12 Deutsche, die 10 Tage lang sich das mal angehört haben, was man eigentlich alles so an Online-Business machen kann.
Also wirklich auch mit diesem Fokus, unabhängig, egal wo man ist, diese Arbeit erledigen zu können.
Genau. Ja. Da habe ich dann das erste Mal gehört, dass man eine Webseite selber bauen kann, dass man Ads schaltet auf Facebook. Also wenn man ein normaler Facebook-User ist, bekommt man diese gesponsert Anzeigen ja fast gar nicht so richtig mit, Jetzt mittlerweile, wo man da total im Thema ist, achtet man da ganz anders drauf.
Und war das dann für dich auf einmal so ein Schlüsselerkenntnis, zu sagen, ich möchte eine digitale Nomadin werden? Oder war das nur quasi durch diese digitalen Nomaden, dass dir die Idee kam, ich könnte eigentlich ja auch mich selbstständig machen? Also war das dann der Reiz, das auch so zu machen? Oder war das nur so ein Funke, der da übergesprungen ist?
Am Anfang war das total der Reiz, das zu machen. Total. Mhm. Ich wollte das unbedingt. Und da ist wieder so ein Punkt, an den ich immer wieder anecke, ist dieses Machen. Man muss das halt mal machen. Man muss mal wirklich dann mal ein paar Monate weggehen, mal hier und dahin reisen und da versuchen zu arbeiten. Und dann ist es für mich so gewesen, dass ich festgestellt habe, geht nicht ganz so gut. Bin ich nicht so fokussiert, bin ich nicht so motiviert, ist es mir auch manchmal viel zu warm und so.
Und als dann, Hamburgerin, ja, okay.
Ja, es passt heute auch, es regnet draußen, Hamburg-Wetter, ich bin auch gerade in Hamburg. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, ich habe Lust dazu, dass ich sagen kann, ich brauche nur mein Notebook zum Arbeiten. Allerdings würde ich niemals das so machen, dass ich jetzt sage, okay, ich gehe 3 Tage hierhin, 3 Tage dahin, 5 Tage hierhin, sondern habe dann irgendwann für mich beschlossen, okay, ich gehe mal einen Monat vielleicht nach Gran Canaria oder einen Monat nach Ägypten oder vielleicht auch mal 6 Wochen nach Asien, aber immer nur begrenzt. Dauerhaft ist das keine Lösung gewesen für mich nach einer Zeit. Ich bin auch total verbunden mit Hamburg. Ich mag Hamburg total gerne. Man hat hier seinen festen Freundeskreis. Das ist immer noch mal anders, richtig gute, feste Freunde zu haben oder Travel-Freunde. Aber das merkt man alles erst, wenn man das mal gemacht hat.
Diese Reise, ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem Punkt vor der Reise. Du hast gesagt, du warst fest angestellt, hattest einen richtig gut bezahlten Job. War das dann eigentlich die Idee, nach diesen 3 Monaten einfach nur diese Auszeit zu nehmen, diese Reise zu nehmen, dann wieder in diesen Job zurückzukehren? War das der ursprüngliche Gedanke oder war zu dem Zeitpunkt deiner Reise schon klar, dass du dich danach irgendwie selbstständig machst oder umorientierst?
Das hat mein Arbeitgeber sich selbst versaut, könnte ich sagen, weil eine Flexibilität bei Arbeitgebern in Deutschland ist ja nicht so ganz gegeben und bei meinem war es auch nicht. Ich habe ihm angeboten, stell mich 4 Monate frei, ich komme zurück und arbeite weiter. Er hat gesagt, ich stelle dich maximal 2 Monate frei. Ich habe gesagt, gut, wir werden uns nicht einig. Dann kündige ich jetzt hiermit und ich bin so froh, das gemacht zu haben. Also ich bin so froh, mit so einem ganz freien Kopf losgeflogen zu sein. Ich habe Arbeitslosengeld bekommen, als ich zurückgekommen bin aus Asien. Und das war halt das Gute daran, ne? Und dann habe ich mir, also ich bin losgeflogen mit dem Gedanken, ich muss mich wieder irgendwo anstellen lassen. Ich bin überhaupt nicht losgeflogen mit dem Gedanken, ich mache mich selbstständig.
Ja, aber du warst mit dieser Sicherheit losgeflogen, okay, ich lande danach auf jeden Fall erstmal wieder in einem System, dass ich danach erstmal wieder Zeit habe, mich auch zu orientieren. Das ist ja auch der Vorteil daran, gell? Ja. Ja. Aber dir war vorher nicht klar, dass du danach dich selbstständig machen wirst, sondern bist davon ausgegangen, dich wieder anstellen zu lassen. Das heißt, diese Grundmotivation war wirklich einfach, Urlaub zu nehmen und mal ein bisschen Erholung zu haben.
Ja, und ich habe mich halt auch wirklich so doll verändert, ne? Also ich bin immer noch die Jeanette, die ich immer war, aber ich habe halt meinen Blick auf Deutschland, auf viele Prozesse hier, auf unsere ganze Bürokratie. Aber wir haben das halt gut. Also wir haben es halt wirklich gut und mit unserem Pass, den wir besitzen. Unser deutscher Reisepass ist halt einer der besten Pässe, die man haben kann.
Magst du noch mal so erzählen, wie es jetzt dann nach deiner Rückkehr war? Also wie war da der Prozess, also der Gedankenprozess, der Veränderungsprozess, der ja wohl auf der Reise stattgefunden hat, zu sagen, ich wage jetzt diesen Schritt in die Selbstständigkeit. Das finde ich immer super spannend, gerade von Leuten, die halt mal eine Festanstellung hatten. Du hast gesagt, du hast da auch gut verdient. Das ist ja schon ein Wagnis, dann auch so in unbekanntes Terrain, in Gründerterrain zu gehen.
Das stimmt. Da haben wir auch wieder unser schönes System in Deutschland. Wir kriegen einen Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit, wenn wir das haben möchten. Ich bin nach der Reise dahin, habe ein offenes Wort mit meinem Berater gesprochen. Der hat gesagt, okay, bereite dich erstmal vor, mach erstmal ein bisschen 2-3 Monate Arbeitslosigkeit, dann beantragst du den Gründungszuschuss, dann kriegst du nochmal wieder 6 Monate Geld plus 300 Euro. Und da hatte ich, dadurch, dass ich vorher wirklich gut verdient hatte, ein Jahr lang durch die Agentur Top-Geld jeden Monat auf dem Konto. Und das ist halt so eine Grundlage für mich gewesen, damit ich überhaupt gründen konnte. Die Entwicklung beim ersten Unternehmen hat fast ein Jahr gedauert und da hatte ich keine Einnahmen.
Mit welcher Idee bist du denn dann gestartet oder was war da dein Businessmodell? Mit was bist du losgegangen dann?
da bin ich auch wieder beim Machen, weil hätte ich das alles nicht gemacht, wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Ich habe ja für einen internationalen Hersteller für ergonomische Bürodrehstühle gearbeitet und habe ganz viele Ergonomie-Workshops früher gegeben. Also ich kann dir ganz genau sagen, wenn ich auf deinen Schreibtisch zulaufe, was für Schmerzen du hast.
Ja, du wirst lachen, aber ich habe mich gerade aufrecht hinsetzen müssen, als du das gesagt hast. Ich hatte schon gleich ein schlechtes Gewissen.
Ja, genau. Und dadurch, dass ich dieses Ergonomiewissen habe, habe ich erst gedacht, ach, ich mache so einen Online-Kurs für Ergonomie. Dann habe ich eine Webseite aufgesetzt, habe Blogartikel geschrieben, habe super viel Zeit investiert. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, dann muss ich ja wieder in die Unternehmen fahren. Dann muss ich ja in Deutschland bleiben. Und nee, das ist nicht gut. Dann habe ich nochmal mit der Berufsgenossenschaft telefoniert, die dann wieder ihre Bürokratie sofort nach außen gespielt haben und gesagt haben, sie haben keine therapeutische Ausbildung, wir dürfen keine Zusammenarbeit mit ihnen machen. Ich so, gut. Dann habe ich gedacht, ich versuche mal so eine Affiliate-Seite aufzusetzen, weil ich mir da so einen Guide, da habe ich mir so einen Guide geholt, die baue ich eine Affiliate-Seite, also es sind ja diese Empfehlungsseiten, wo man auf Amazon verlinkt und dadurch Provision bekommt. Habe ich aber gemerkt, ach, da musst du ja super viel schreiben. Magst du gar nicht so gerne? Nee, machst du nicht. Ja, und dann kam mir halt die Idee, dadurch, dass ich immer wieder dieses FBA von Amazon, Produkte verkaufen. Ich bin halt Vertrieblerin, ne? Da spielt das immer wieder mit dir, dass du Produkte verkaufen willst. Bin ich halt, du guckst in den Bestsellerlisten bei Amazon, in der Nische, in der du dich auskennst. So habe ich es gelernt in Podcast. Also ich habe mir Podcast dazu angehört. Und dann habe ich in den Bestsellerlisten bei Amazon unter Bürodrehstühlen geguckt, weil ich ja aus dieser Branche komme. Und dann war unter den Top 10 6 Gaming-Stühle. Gaming-Stühle, die in China produziert werden, eine wirklich fragwürdige Qualität haben und Plastikbomber sind, die mit Chemie vollgepumpt sind. So muss ich es leider sagen. Und dann lernst du noch in diesem Podcast, dass du dir die Negativrezension mal durchlesen sollst und diese sollst du dann einfach mal mit deinem Produkt besser machen. Da habe ich dann gedacht, ja krass, das ist, ich kann dir Customizing Gaming-Stühle bauen, wo du dein Logo einstecken kannst, die du in Farbe und Form verändern kannst. Made in Germany, hochwertig, Qualität, halten 15 Jahre, da versuche ich jetzt mal einen Ansatz zu finden.
Also du hast wirklich ganz gezielt nach einer Nische gesucht und sie dann auch gefunden und hast gedacht, da würde ich reinpassen, da würde ich Platz finden.
Okay. Ja, genau.
Also ganz gezielt. Die Gaming-Chairs, vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen erklären. Wir sind beide affine Gamer. Was ist ein Gaming-Chair? Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Ich nicht. Also ich habe wirklich nichts mit dem Bereich Gaming
zu tun. Okay. Habe ich jetzt einfach geschlussfolgert, dadurch, dass ich
das Ding gekommen bin. Ja. Denken immer viele, aber ich habe also so mit diesem Bereich nichts zu tun. Ich möchte einfach, dass die Gamer gut sitzen, weil die sitzen wirklich richtig lange und es gibt enorm viele und die haben so viele Probleme mit kalte Hände beim Zocken und Schultern, Nacken, alles Mögliche. Und da wollte ich gerne einen Ansatz finden, weil ich habe diese China-Schrottstühle gesehen. Entschuldigung, dass ich das so ausdrücke. Ne? Aber das ist wirklich Sondermüll, was da produziert wird. Und habe nur gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Der Markt kann doch nicht jetzt mit sowas überschwemmt werden. Da musst du musst irgendwas dagegen tun. Und ich möchte einfach Gutes tun und Menschen helfen, ihre körperlichen Probleme loszuwerden. Also ich bin halt wirklich die Ergonomin, die dir aber einen qualitativ echt hochwertigen Made-in-Germany-Stuhl liefert.
Das heißt, du hast dann diese Nische für Gaming-Chairs gesehen. Deine Firma heißt ja auch Game Changer. Das ist ja gleich quasi eine doppelte Bedeutung. Genau. Nicht nur wegen den Game-Bezug, sondern eben halt auch, dass du versuchst, diesen Markt irgendwie aufzubrechen oder zu verändern. Ist das so bewusst gewesen, diese Deutung?
Ja. Also das ist mir am Anfang nicht bewusst gewesen. Dafür musste ich auch erstmal wieder ins Machen kommen, mal die ersten Stühle verkaufen, feststellen. Ich habe immer am Anfang gedacht, meine Zielgruppe sind kleine Kiddies, die zu Hause zocken und sich mit nichts anderem beschäftigen, so eine Nerds und so. Nix da. Das ist halt ganz, ganz anders, hat sich diese Zielgruppe entwickelt, was ich total interessant finde. Also es gibt andere Marken wie DX Racer oder Maxnomic, das sind so eine verspielten Marken, das sind halt diese China-Stühle, Autositze, die gehen auf diese Zielgruppe. Also mein Kunde ist locker 35 Jahre alt, eher noch älter, steht voll im Job, hat richtig gute Jobs. Also ich habe Zahnärzte, Rechtsanwälte, ganz, ganz viele IT-Firmen. Mittlerweile habe ich auch Geschäftskunden, also B2B, die halt dieses Customizen so extrem gut finden mit dem Logo einsticken. Und es hat sich halt in eine ganz andere Richtung entwickelt. Aber das habe ich alles erst wieder herausgefunden, dadurch, dass ich ins Machen gekommen bin.
Klar, man kann so viel analysieren und schätzen vorher, was es ist, aber man lernt dann halt wirklich auch durchs Machen und durch das Feedback, was dann kommt, gell? Und durch die ersten Verkäufe. Wie war denn der Weg zum fertigen Produkt? Du hast ja gesagt, irgendwie made in Germany, alles. Das stelle ich mir relativ aufwendig vor. Ich meine, du kommst aus dem Vertrieb, Produkte verkaufen liegt dir ja, das ist ja klar. Aber das war jetzt ja kein fertiges Produkt, was du hattest, was du irgendwie einfach einkaufen konntest und dann irgendwie durch gutes Marketing mit Marge weiterverkaufen hast, sondern deine Idee war ja tatsächlich, einen eigenen Stuhl zu entwickeln, oder?
Genau. Also es war auch nicht einfach. Also ich, die Büromöbelbranche in Deutschland ist, muss ich sagen, etwas veraltet. Mhm. Also die Chefs sind meistens so über 60, die Verkäufer in der Branche ebenfalls. Also ich war damals mit wirklich als junge Frau eine absolute Seltenheit. Mhm. Auch eine Branche, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Und dann bin ich erstmal zu meinem alten Chef. Wir haben uns ja trotzdem weiterhin gut verstanden und habe ihm das Konzept erklärt. Der hat dann gesagt, das ist kein Markt. da werden wir niemals was verkaufen. Nee, das mache ich nicht mit dir. Ich so, okay, wieder enttäuscht nach Hause. Nochmal zwei andere Manufakturen und Hersteller gesprochen, hingefahren, Konzept präsentiert. Die haben keinen Markt gesehen, also null Motivation. Mhm. Oh Mann, ey, wie kriege ich das denn jetzt hin? Und dann habe ich bei mir hier um die Ecke so einen schönen Edeka. Mhm. Da gehe ich immer einkaufen. Und wenn man im Bereich Stühle, man kennt das alles, was, also wenn man was macht beruflich, wenn du einen VW-Bus fährst, siehst du nur noch VW-Busse auf der Straße. Ja. Ne? Und wenn du Stühle verkaufst, dann achtest du einfach auf Stühle.
Das ist so, ja, klar.
Genau.
Ja.
Und dann haben die da plötzlich neue Kassenstühle. Und wenn dieser Kassenstuhl, auch wenn er wirklich Gaming-Stuhl im Mini-Mini-Format ist, würde, also das, die Form und so, das kommt dem, was ich gerne machen will, ganz nahe. Und dann war der Edeka so voll und dachte ich so, nee, geh's nächsten Tag nochmal hin. Und dann bin ich zur Kassiererin noch gesagt, darf ich mal unter ihren Stuhl gucken?
Das ist wahrscheinlich der ungewöhnlichste Satz, den sie je gehört hat.
Ja, genau. Ich würde gerne wissen, von welchem Hersteller die sind. Und dann sagt sie, ja, die haben wir neu, die sind so bequem und die sind richtig gut. Und ich so, okay. Dann habe ich drunter geguckt und habe Vestaro gelesen. Und Vestaro kannte ich nicht. Also es gibt für in Deutschland 80 Hersteller für Rohdrehstühle, da kann man nicht alle kennen. Die meisten sitzen in Bayern oder richtig weit im Süden. Ich Vestaro gegoogelt. Bielefeld. Ich dachte, oh, liebe Engel, danke. Bielefeld, Hamburg, keine Entfernung. Vestaro angerufen direkt. Also als Vertrieblerin ist man ja so, da nimmt man das Telefon in die Hand und ruft da einfach mal direkt an. Eine ganz junge Stimme am Telefon und denkst so, wow, wer ist das denn? Dann war das der Christian Behlen. Der hat gerade vor 2 Jahren das Unternehmen übernommen. Die bauen seit 1966 Stühle. Und dem habe ich das erzählt. Der hat gesagt, komm vorbei. Ich so, okay.
Großartig. Ja, die Inspiration liegt also zum Beispiel auch hinter der nächsten Edeka-Kasse. Also die kann überall antreffen, oder? Diese Ideen, diese Sachen. Das ist großartig.
Ja, ich mag es auch wirklich. Also ich mag auch diese Story. Das ist einfach, ich denke auch nur so gerne, auch wenn ich es gerade erzähle, sitze ich hier mit einem breiten Grinsen im Gesicht, weil es einfach so toll war. Ja.
Das heißt, du bist dann da einfach mal hin und hast dich dann da mal umgeschaut und mit denen die Idee durchgegangen.
Genau, dann haben wir den Stuhl zu machen. Genau, dann habe ich das alles gesagt, was ich gerne möchte, ne? Ich möchte, dass man den in der Farbe verändern kann, dass ich am liebsten ein Kunstleder hätte, was atmet. Und dann gab es Continental. Continental kennt jeder für Reifen und Continental macht auch Kunstleder. Und Continental war gerade dabei, ein Patent einzutragen für ein atmungsaktives Kunstleder. Und ich so, ach, das gibt es auch gar nicht. Naja, nehmen wir das doch mal mit. Ja, und da so kam das denn, dass wir angefangen haben, Prototypen zu bauen. Das Ganze hat ein Jahr lang gedauert. Mhm. Also wir haben Prototypen gebaut, also ich bin richtig hingefahren, ich habe den Schaum genommen, wir haben das raufgeklebt, wir haben geguckt, wie das aussieht, dann haben wir da Bezüge für genäht, dann war das ganze Ding fertig, dann haben wir den angeguckt und haben gesagt, oh Gott, ist der hässlich. Und so ging es dann immer weiter. Ich glaube, wir haben 5 oder 6 Prototypen gebaut. Mhm. Dann habe ich sie nach dem 3. Prototypen auch mal so an Gamer gegeben. Habe ich über Bekannte herausgefunden, dass es, hey, sorry, ne? Man weiß so viele Sachen nicht, dass es Twitch gibt. Also Twitch ist ja die Streaming-Plattform für Gamer.
Ja.
Da habe ich mir dann, habe ich den Hamburger angeschrieben, Hamburger Gamer. Die haben da richtig Lust zu gehabt. Dann habe ich den in den Stuhl gebracht. Dann haben die mir gesagt, was ich verbessern kann. Dann bin ich wieder hin und dann haben wir den nächsten gebaut, bis er, der Game Changer, so wie er jetzt ist, fertig war.
Mhm. Und waren die gleich da von dem Hersteller angetan oder war das für die einfach eine Auftragsarbeit oder sind die da irgendwie gleich Feuer und Flamme mit eingestiegen?
Der Stuhlhersteller ist richtig, also immer noch, total. Das ist richtig unser Projekt geworden. Mhm. Die sind mit großer Feuer und Flamme da rein, weil... ich kann es nochmal wiederholen, der Büromarkt ist echt veraltet und die bauen halt Bürodrehstühle, schwarze Bürodrehstühle, langweilig und so. Und die haben da total Lust zu. Da gehen ja täglich Gamechanger raus und die sehen alle immer anders aus, weil die Leute sich die halt customizen. Und die schicken mir immer ständig Fotos, guck mal dieser, guck mal dieser, guck mal dieser.
Cool.
Also es gibt halt wirklich keinen Stuhl, der identisch ist. Und die mögen das. Da ist ja auch ein bisschen mehr Buntes jetzt.
Ich stelle mir das sehr schwierig vor, so Prototypen zu machen. Ich meine, muss das dann irgendwie geformt, gepresst werden? Das ist sehr kostspielig, irgendwie sowas zu machen. Oder gibt es da spezielle Techniken, von denen wir nichts wissen, wie man so Prototypen von so Sachen macht? Kann ich mir einfach schwer vorstellen, jetzt im Vergleich zu irgendeinem kleinen Plastikteil, was man irgendwie herstellt.
Ich würde, glaube ich, das Plastikteil schwieriger finden.
Du bist aus dem Bürostuhlmarkt, ja.
In den Stühlen sind Holzplatten. Mhm. Wir setzen ein Formholz ein. Und so eine Rückenlehne ist immer vorgeformt. Die laufen so durch Pressen und dann wird dieses Holz vorgeformt, sodass dieser untere Rückenbereich, ne, wir haben ja so eine Innenwölbung, wo die meisten Bandscheibenvorfälle haben, dass da schon so eine Wölbung ist, die sich in deinen Rücken reinlegt. Und dann nimmst du diese Holzplatte, die ja halt schon diese Wölbung drin haben, und da klebst du Schaum auf. Mhm. Also du musst natürlich den richtigen Härtegrad finden, den richtigen Schaum. Wir haben eine sehr, sehr ausgeprägte Rückenlehne, die so Vorwölbung hat. Also die umschließt dich halt. Du setzt dich da rein und denkst, wow. Und so ist es halt durchgehend. Jeder sagt immer, wow. Und sowas habe ich aber noch nie gesessen. Und das war nicht einfach. Also da haben wir ganz lange dran gearbeitet, wie wir das hinkriegen, diese Vorwölbung mit reinzubringen. Und da klebst du richtig. Also du nimmst so ein Stück Schaum, schneidest das mit Messer, formst das und dann klebst du es auf. Und der Stoffbezug, das machen dann die Näherinnen. Wir geben denen dann die fertig beklebte Rückenlehne. Und da haben die richtig Talent, ne? Die wissen dann ganz genau, die müssen das Stück so schneiden und dann setzen sie da einen Stoff drüber. Oder halt das schöne atmungsaktive Kunstleder.
Viele machen da sowas ja dann von der Finanzierung irgendwie über Crowdfunding. Du hattest schon angesprochen, du konntest das so erstmal vorfinanzieren und dann jetzt finanziert sich das dann aus dem Cashflow, also durch den Umsatz, der dann gemacht wird, oder?
Ja,
wäre aber Crowdfunding auch so eine Möglichkeit für dich gewesen? War das auch mal in der Idee, irgendwie ein anderes Finanzierungsmodell zu wählen oder war das dann einfach so im Flow alles?
Also es kommt jetzt gerade. Ich finde ja, man kann Crowdfunding auch machen, wenn man schon ein bestehendes Produkt hat, was funktioniert. Und ich überlege tatsächlich gerade, eine Kampagne zu machen, weil ich halt ein neues Modell machen möchte. Da muss ich aber noch intensiver in die Entwicklung gehen und das wäre teuer. Und da überlege ich für dieses Modell, weil wir haben schon so Zeichnungen gemacht und man kann so sehen, was der alles kann, ob ich da ins Crowdfunding gehe. Finde ich super. Super Finanzierungsmethode. Viel besser als Investor oder sich Geld bei der Bank zu holen oder irgendwas.
Ja, gerade wenn man dann auch schon einen Markt hat oder eine Zielgruppe, die dich kennt, dann ist sowas ja auch immer nochmal ein Ticken einfacher, aus einer bestehenden Community heraus sowas zu finanzieren.
Ja.
Jetzt hattest du deinen Bürostuhl, du warst dann irgendwann glücklich mit diesen Prototypen. Du bist ja aus dem Vertrieb, das heißt auch die Aspekte, wie man sowas an den Mann und an die Frau, oder in dem Fall an die Gamer kriegt, war dir ja nicht fremd. Wusstest du dann sofort, wie das funktioniert, was du machen musst? Oder war das dann doch nochmal eine Umstellung für dich, jetzt so ins Online-Marketing zu gehen? Weil wenn man dann eine eigene Webseite, einen eigenen Shop hat, ist ja was anderes, als wenn man aus dem Vertrieb kommt und mit den Leuten im Direktkontakt ist, oder? Kann ich mir vorstellen.
Total. Also ganz zwei Welten treffen aufeinander. Bin mit meinem Auto damals losgefahren, habe die Person getroffen und konnte mit der reden. Aber ja, dann habe ich immer nur eine Person erreicht, ne? Und dann fing es ja an, dass man, ja, jetzt musst du ja einen Shop haben. Oh Gott, welches System ist denn? dann musst du ja eine Facebook-Seite bauen. Ja, wie macht man das denn? Und das ist echte Fleißarbeit. Und da bin ich halt, habe ich halt diesen Biss. Also da habe ich mir Shop-Systeme angeguckt, bin ganz, ganz schnell immer wieder bei Shopify gelandet. Dann habe ich mir mal ein Tutorial runtergeladen sozusagen und habe mit diesem Tutorial Schritt für Schritt meinen eigenen Shop gebaut. Ich selber. War ich so stolz, ey. Könnte man einen Screenshot zeigen vom allerersten Gamechanger-Shop, der ist, also der jetzige Shop, der ist nicht von mir gebaut, sondern da haben wir es ein paar Profis gemacht. Aber der erste war damals von mir und der hat konvertiert. Mhm. Da liefen Verkäufe drüber. Und dieses ganze Online-Marketing, ne? Also Facebook-Ads, da habe ich jetzt mit einigen Agenturen gearbeitet, bin ziemlich oft enttäuscht worden und habe mir über die letzten anderthalb Jahre das ganze Thema extrem selbst angeeignet. Und meine Ads, die ich selber schalte, die laufen relativ gut. Und da nehme ich den Verlust, ich weiß nicht mal, ob ich Verlust mache, weil ich glaube, sie laufen wirklich gut, in Kauf, weil ich muss diese Agentur mich mehr mit ein paar tausend Euro bezahlen. Also ich halte halt persönlich von Agenturen echt nichts. Das tut mir leid.
Aber man muss es sich halt aneignen. Also das ist schon wirklich viel Arbeit, sich da reinzudenken. Aber ohne funktioniert sowas gar nicht, würdest du sagen? Oder gibt es auch andere Mittel und Wege?
Also ich persönlich würde sagen, das geht nicht. Wenn du keine Ahnung hast davon, wie man Content erstellt, was SEO bedeutet oder was es heißt, Google Analytics oder ein Facebook-Pixel bei dir einzubinden, also ich empfehle, hört Podcast. Also wirklich, hört Podcast. Im Podcast lernst du richtig, richtig viel. Und dann gibt es halt ein paar Marketing-Experten, da kann man sich auch mal einen Kurs gönnen für 100, 200 Euro. Denn die Kurse sind sinnvoll.
Podcast. Mehr Podcasts hören, bin ich sowieso voll bei dir. Ja. Bin ich voll dabei.
Ich höre immer noch Podcast. Also das hat sich wirklich durchgezogen. Wenn ich mal was wissen will, höre ich mir einen Podcast an. Und sonst höre ich auch so, ich mag gerne so ein paar Unternehmer-Podcasts und zu hören. Das ist angenehm.
Das heißt, du hattest dann über dir das angeeignet, wie das mit dem Online-Marketing funktioniert, hast dann deine ersten Kunden gehabt. Da du aus dieser Branche bist, wie hat die denn darauf reagiert? Hat die das überhaupt gemerkt? Hattest du dann auch vielleicht schon mal überlegt, wie kriege ich diesen Stuhl vielleicht jetzt auch in die klassischen Bürogeschäfte? Wäre das auch ein Markt? Oder hast du gedacht, nee, ich konzentriere mich jetzt rein aufs Online-Business?
Tatsächlich habe ich das am Anfang gemacht, sofort. Ich habe ein super Händler-Netzwerk von Büromöbelhändlern gehabt. Die habe ich direkt angeschrieben, habe gesagt, ich habe einen eigenen Stuhl entwickelt, schaut euch den mal an, den könnt ihr customizen, so, super bequem. Habe ich den an ein paar Bürohändler geschickt, habe auf die Webseite die Möglichkeit gestellt, hier kannst du Probe sitzen. Also ungelogen, ne? Ich musste das einstellen. Ich hätte zwei Mitarbeiter beschäftigen müssen, die den Händler betreuen. Die haben nicht dieses Verständnis, die gucken nicht in die Preislisten, die verstehen nicht das, was dieses Customizing bedeutet und die verstehen den Gamer nicht, der halt zu denen ins Möbelgeschäft kommt, um sich einen Stuhl anzugucken. Ging nicht, also hat nicht funktioniert, habe ich gesagt, mache ich nicht mehr. Wenn man diesen Stuhl Probe sitzen will, kann man ihn zugeschickt bekommen und dann kann man ihn zu Hause testen. Also da habe ich abgeschafft. Ich möchte jetzt so, wie Casper Matratzen das so macht, da mit diesem 100-Tage-Rückgaberecht einführen. Ist einfach einfacher.
Ja, ist ja auch so ein Produkt, bei dem man das irgendwie gut machen kann, gell? Was jetzt nicht so irgendwie sofort abgeranzt ist irgendwie.
Ja, mittlerweile arbeite ich, also ich gebe den jetzt ja schon anderthalb Jahre online, fast zwei Jahre. Mittlerweile arbeite ich an einer Offline-Kooperation. Da geht es aber eher darum, dass ich ein Geschäft ausgesucht habe, wo Gamer eh schon mal hingehen, also um sich zum Beispiel Elektroartikel mal anzugucken oder zu kaufen. Und da bin ich in den letzten Vertragszügen. Bin mir aber noch unsicher, also da muss ich noch mal ein paar Telefonate mit denen führen.
Jetzt hatten wir ja eingangs gesagt, du bist Seriengründerin. Ja. Magst du da noch mal einen Schritt zurückgehen? Wie kam das denn, dass du noch mal eine Firma gemacht hast? Es klingt eigentlich so, als wärst du voll beschäftigt gewesen mit diesem Gamechanger.
Ist es auch tatsächlich. Allerdings diese Entwicklungsphase, ne? Wenn wir den Stuhl entwickelt haben, hatte ich meistens dazwischen so 6 Wochen nichts zu tun. Weil dann war der fertig entwickelt, dann habe ich den irgendwo hingegeben zum Testen, dann haben wir erstmal gesammelt, dann bin ich mal wieder in die Manufaktur gefahren, wir haben Änderungen besprochen und dann haben wir wieder nochmal einen Prototypen gebaut, aber das war, also in meinem jetzigen Zeitstandpunkt hätte ich die Zeit damals anders genutzt, aber damals war ich halt noch nicht so weit, dass ich das wusste, dass man sich auch noch mit wichtigeren oder noch anderen Sachen beschäftigen kann. Und dann gab es immer so Langeweile. Und Langeweile ist nicht gut für mich.
Nee. Die muss gefüllt werden, die
Langeweile. Ja, genau. Und dann kam ein Zufall, der irgendwie auch ganz interessant war. Ich hatte meine Wohnung untervermietet und der Mieter hatte eine Farbe dabei, die ein temporäres Tattoo auf deine Haut zaubert, das schwarz-blau wird. Also das wird angewendet wie Henna, hat aber nichts damit zu tun, sondern kommt aus dem Regenwald, wird aus einer Frucht gewonnen und die Ureinwohner nutzen das da schon seit Jahrhunderten von Jahren. Habe ich angefangen zu googeln, habe gedacht, was ist das denn? Habe festgestellt, das gibt es ja noch gar nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist mein zweites Amazon-Produkt. Da bestelle ich mir mal einen Liter, dann habe ich das so in Flaschen abgefüllt, bei mir noch in der Küche und so, ganz, ganz easy. Und habe das auf Amazon eingestellt. Und dann war das halt in dieser Entwicklungszeit noch vom Game Changer. Und da ist dir jedes Geld recht. Ja. Das kann ich dir einfach sagen. Und da war ich ganz froh. Und die Tattoo-Farbe lief dann auch wirklich gut über den ganzen Sommer und hat mir ganz gute Einnahmen gebracht. Und so hatte ich musste es halt abfüllen und verschicken. Und für das Verschicken habe ich nachher jemanden engagiert, der halt täglich kam und den Versand gemacht hat. Somit hatte ich damit auch nicht unbedingt was zu tun. Und so liefen halt diese beiden Produkte immer parallel, ja.
Faszinierend. Aber klar, ich meine, wenn man erstmal in diesem Gründungssetting drin ist, dann kann man sowas ja auch machen. Also ich meine, wenn man jetzt eine Festanstellung hat, kann man nicht einfach Tinte abfüllen und verkaufen. Da muss man ja auch irgendwie steuerlich das dann entsprechend. Aber dadurch, dass du ja schon auf diesem Modus warst, war das einfach so ein zweites Standbein, oder? Man weiß ja auch nicht, wo die Reise hingeht. Das heißt, es ist ja durchaus sinnvoll, da mehrere Standbeine, mehrere Dinge auszuprobieren parallel.
Tatsächlich war das auch so ein bisschen der Gedanke dabei, ne? Weil was ist, wenn das eine schief geht? Zwei Sachen zu machen ist heftig. Also es ist wirklich, wenn du am Anfang denkst, so klar, schaffe ich alles, gar kein Problem. Aber wenn das beides größer wird, dann musst du auch ganz schnell dafür sorgen, dass du Aufgaben outsourcest und dir Freelancer oder Mitarbeiter reinholst.
Das wurde dann auch ein bisschen größer mit der Tinte oder wie ging das dann da weiter?
Ja, da habe ich dann so eine tolle Kooperationsidee gehabt und dachte, ach, da gibt's ja, es gibt Art Night, das ist ein Startup aus Berlin, die laden Menschen offline in Restaurants ein und du lernst ein Bild zu malen. Und das funktioniert ganz, ganz gut. Und die habe ich dann mal angerufen und habe gesagt, sag mal, habt ihr nicht auch Lust, Tattoo-Art Nights zu machen, wo man sich selber ein Tattoo malt? Und dann haben die gesagt, ach, komm doch mal nach Berlin, das gucken wir uns mal an. Und die waren bei die Höhle der Löwen. Und dann hat der eine Gründer zu mir gesagt, oh, mit dem Produkt musst du unbedingt in die Höhle der Löwen.
Diese Fernsehsendung für Gründer, Gründerinnen.
Genau, die Gründer für Deutschland. Ich so, ich ins Fernsehen, jetzt geht's aber los hier. Und dann habe ich das immer mal wieder gehört, weil wir dann so auf Festivals mal gefahren sind mit der Farbe und so Tattoo-Veranstaltungen gemacht haben. Und dann haben die Leute immer mal gesagt, das ist doch das Produkt für die Höhle der Löwen. Und ich so, okay. Naja, dann schreibe ich meine Bewerbung. Da habe ich mich online beworben und dann haben die tatsächlich angerufen.
Faszinierend. Und du so, was? Und jetzt? Jetzt gehe ich ins Fernsehen.
Ja, genau. Und dann ging das auch alles echt schnell. Also es wurde dann im Februar diesen Jahres aufgezeichnet. Also Februar 2019. Und im September wurde es ausgestrahlt. Also ich hatte dann dieses halbe Jahr Zeit dazwischen, noch ein bisschen was zu machen. Und ich habe einen Deal gekriegt. Ich hatte damals einen Deal mit Judith Williams und Nils Glagau. Judith ist dann noch ausgestiegen in der Vertragsverhandlung, weil der Nils Glagau, der brennt für diese Idee. Und da haben wir einfach gesagt, komm, wir machen das zu zweit. Ja. Und so ist Mystic Inc. dann entstanden noch. Und zu Mystic Inc. gibt es halt auch einen Shopify-Shop, weil, also ich bin absoluter Fan. dran vorbei. Da gibt es natürlich viele Stimmen und andere wollen mich auch mal werben zu anderen, aber ich bleibe definitiv bei Shopify, weil ich sehe einfach Black Friday, die Höhle der Löwen, die Shops haben super standgehalten, ne? Also da war gar nichts.
Also auch so von der Performance, gerade nach so einer Sendung ist ja wahrscheinlich ein Riesenansturm. Ich habe das auch schon mal erlebt, dass man dann so eine Sache irgendwie versucht zu googeln, weil man sich dafür interessiert, wenn man die Sendung guckt und zack, auf einmal ist die Webseite down. Das ist echt ganz ein Dilemma manchmal, ja.
Das ist ein Riesendilemma, weil ich beobachte das auch bei anderen, wo ich dann sehe, dass die irgendwie nur irgendwie, ich weiß nicht, was sie benutzen, da gucke ich nicht in den Code oder so, aber ich sehe dann halt Error. Und dann brennt mir das Herz, weil ich ja genau weiß, die verlieren jetzt richtig Geld.
Ja, weil ob du dann nochmal einen Tag später dran denkst und überhaupt nochmal drauf gehst, ist dann, also dieser Impuls ist dann halt einfach weg. Ja, das genau. Ist echt ein Drama.
Ja. Und daher Shopify.
Ja. Würdest du dir empfehlen, mehrere Firmen zu gründen? Ich meine, bei dir hat sich das jetzt so ergeben. Was hast du da so draus mitgenommen? Also du hast sicherlich auch wahnsinnig an Erfahrung gewonnen, was das eine und das andere sich gegenseitig dann vielleicht unterstützt. Oder also dadurch, dass es ein komplett anderes Produkt ist, komplett andere Branche, hat dich das jetzt eher so zerrissen? Oder hast du das Gefühl, ich habe viel daraus gelernt und würde das auch wieder so machen?
Beides. Also ich habe so enorm viel gelernt. Ich habe plötzlich mit einem Investor zu tun gehabt. Das ging hier plötzlich um Anteile, GmbH gründen und so. Ich war vorher angestellt. Ne? Ich habe nie was mit sowas zu tun gehabt. Und man hört das immer alles. Und ich bin auch Fan gewesen von Die Höhle der Löwen. Aber wenn dir plötzlich selber mal so ein Vertrag vorgelegt wird, der 50 Seiten hat und wo das verdammt um Anwaltsdeutsch geht, dann denkst du so, aha, wie soll ich das denn jetzt verstehen? Dann musste man erstmal sich selber einen Anwalt nehmen, der das dann einem vorliest und erklärt. Das hat alles viel Geld gekostet. Also absolutes Learning ist für mich, mach, du musst die Sachen machen, damit du weißt, was du willst. Und dann rechtzeitig den Absprung zu finden, um sich zu fokussieren. Wirklich.
Man lernt aus allem, oder? Also auch die Misserfolge oder auch die schwierigen Sachen sind ja was, woraus man irgendwie Energie ziehen kann für die nächsten Sachen.
Ja, alles Schlechte hat was Gutes.
Ja. Ja. Du hast schon ein paar Mal angesprochen, so als junge Frau in einer Branche, die sehr männerdominiert ist und so. Wie magst du da noch ein bisschen vielleicht was zu sagen, wie so deine Erfahrung war? Ist es schwerer, als Frau zu gründen? Bist du da auf bestimmte Hindernisse gestoßen, wo du denkst, es wäre Männern vielleicht nicht so passiert, oder?
Also es gab mal eine Kooperation, die wollte ich machen im Gaming-Bereich und da habe ich richtig gemerkt, wie die nicht mit mir reden wollen. Und das fand ich schon sehr traurig. Da kam richtig so eine frauenfeindliche Frage, wer ist denn der Ansprechpartner bei euch?
Okay, ja, auch sehr offensichtlich, ja.
Und ich, ihr sprecht gerade mit der Ansprechpartnerin.
Mit der Gründerin.
Ja. Wir haben keinen Ansprechpartner. So, bitte. Das war schon krass. Wir Frauen haben das nicht einfach. Definitiv haben wir das nicht einfach. Wenn man, also ich habe richtig viel Motivation und ich bin da echt bissig. Daher geht mir das vielleicht ein bisschen einfacher von der Hand. Aber da kenne genug andere, die es wirklich nicht einfach haben.
Dann noch so der Wunsch, was würdest du den Gründern und Gründerinnen oder Leute, die Bock haben, sowas zu machen, die jetzt hier vielleicht gerade zuhören, was ist so das Wichtigste, der wichtigste Aspekt aus deiner Erfahrung heraus, wie man das machen sollte?
Machen. Also wirklich.
Einfach machen.
Ja, man hat mehrere Ideen. Ich habe es ja am Anfang gesagt, Affiliate-Seite, Ergonomie-Workshops. Man muss das wirklich machen, damit man merkt, oh nee, das ist ja doch gar nicht so richtig meins. Genauso wie man muss ins Coworking gehen, um mal zu gucken, bringt das Spaß, da zu arbeiten? Oder will ich lieber alleine arbeiten? Oder möchte ich in der Sonne arbeiten? Oder ist vielleicht doch die Kälte gut für mich? Das weiß ich nicht, wenn ich das nicht gemacht habe. Also ich gebe das wirklich jedem mit auf den Weg. Macht das, hört euch viel online an, lest viel, glaubt bitte nicht alles, was im Internet steht. Und macht.
Eigene Erfahrungen machen, oder? Das ist wohl das Wichtigste, ja. Und sich trauen. Ich glaube, der schwierigste Aspekt ist halt wirklich einfach diesen Schritt zu wagen. Das ist halt, glaube ich, das Hindernis. Wenn man dann da mal ist, dann kriegt man das schon irgendwie geregelt und man verändert sich dann ja auch und man macht Ideen und probiert Sachen aus. Aber halt dieser Schritt in die Selbstständigkeit, das ist halt die größte Hürde.
Das kriege ich von vielen meiner Freunden, die sagen, oh, wir haben den höchsten Respekt vor dir. Und ich denke immer, wow, wieso denn? Ich fühle mich ja, seit 3 Jahren bin ich selbstständig jetzt, ne? Und ich fühle mich ja seitdem nicht einmal wie im Hamsterrad, ne? Also wie diese damals in diesem Angestelltenverhältnis, was man manchmal für einen Druck im Kopf hatte und überhaupt der Druck von einem Chef auf einen wirken kann, ist ja ganz, ganz schrecklich für die Psyche. Und das habe ich nicht einmal seitdem gehabt. Ich liebe es zu arbeiten. Ich mache sogar manchmal nachts um 10 den Rechner an, weil ich einfach gerade Lust habe zu arbeiten. Wenn du angestellt bist, arbeitest du deine Zeit ab oder sitzt deine Zeit ab, sag ich mal. und machst definitiv nur das, was du machen musst, eher noch weniger. Dass die Motivation in einer Selbstständigkeit ist wirklich anders.
Ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für diese wunderbaren Eindrücke und die ganz klasse Anekdoten. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
Dankeschön, gleichfalls.
Und liebe Grüße nach Hamburg und schaut euch auf jeden Fall mal den Game Changer an. Die Website ist gamechanger.xyz.
Ja, genau.
Und da kann man sich dann auch einen Gamerstuhl holen, auch wenn man nichts mit Gaming zu tun hat. Aber ich glaube, meine Bestellung geht gleich raus. Ich muss mal gucken. Ich muss mir noch die Farbkombination aussuchen, aber dann...
Deswegen sage ich ja Office- und Bürostühle, ne? Weil man kann ihn halt auch wundervoll im Office nutzen.
Wunderbar. Vielen lieben Dank und weiteres fröhliches Gründen. Wir reden dann nächstes Jahr wieder, wenn du die nächsten drei Firmen gegründet hast.
Alles klar. Also ich fahre ja gerade nach Asien und meine Freundin hat schon gesagt, wehe, du kommst mit einer Idee nach Hause.
Sehr schön. Okay. Vielen lieben Dank.
Gerne, bis dann.
Tschüss. Tschüss. So, ich freue mich jetzt sehr, dass ich wieder mit Jeanette zusammensitzen kann, virtuell natürlich. Und ja, wir hatten damals im Podcast tatsächlich auch schon gesagt, lass uns doch demnächst mal wieder drüber reden, ein Jahr später oder so, wie es dir ergangen ist. Und etwas früher als erwartet, aber ich freue mich sehr, dass du wieder zu Gast bist. Schönen guten Morgen,
Jeanette. Guten Morgen, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
Ja, wir haben jetzt den Januar 2021 und wir haben ja gesagt, wir wollen mal so ein bisschen gucken, wie es euch ergangen ist nach der letzten Folge. Und dann fangen wir doch direkt auch damit an. Was war denn direkt los nach der Aufnahme, nachdem die Folge ausgestrahlt worden ist? Wo befinden wir uns da? Wo warst du denn da noch?
Das war ja damals im Dezember, Januar, also ist jetzt ja genau ein Jahr her. Und ich bin kurz nach unserer Aufnahme nach Malaysia geflogen und wollte da einen Monat bleiben. Da habe ich mich mit dem Citizen Circle getroffen, hatten wir eine Online-Konferenz und ich hatte meinen ersten Talk auf einer Bühne und wollte dann Ende Januar zurückfliegen. Hab dann aber vom falschen Flughafen einen Flug gebucht und mich dann kurzfristig entschieden, okay, ich bleibe ein bisschen länger. Dann kamen Ende Januar so die ersten Corona-Fälle in China. Und durch Malaysia bin ich natürlich ein bisschen dichter da dran gewesen. Damals echt wirklich, ich habe gedacht, ja, okay, ist in China, ne? Ich glaube, es hat einfach jeder gedacht, kommt schon nicht zu uns. Und ich war dann bis Ende April in Malaysia. Und bin dann zurück nach Deutschland gekommen, aufgrund dessen, dass Corona bei uns zu mehr Verkaufszahlen geführt hat. Wir machen Stühle, die Leute sitzen im Homeoffice. Dadurch haben wir natürlich einen großen Ansturm bei uns im Shop und deutlich mehr Stühle verkauft und dadurch musste ich zurück.
Also das heißt, ihr habt durchaus auch davon profitiert, dass jetzt Homeoffice eben noch mehr ein Thema geworden ist, dass die Leute sagen, okay, jetzt investiere ich mein Geld und richte es mir zu Hause gemütlicher ein, wenn ich da jetzt schon mehr Zeit verbringen
muss. Absolut, kann ich absolut nicht verneinen. Also wir haben wirklich profitiert. Ich bin auf 9 Leute gewachsen, die für mich arbeiten. Wow. Ja, wir haben einen ganz schönen Sprung gemacht.
Aber habt ihr denn so logistische Probleme gehabt oder solche Geschichten? Weil es ist ja jetzt nicht nur der Verkauf, sondern man muss es dann ja auch entsprechend liefern und produzieren können.
Ganz genau. Also das war am Anfang, also das ging ja so ab Mitte März ging das bei uns im Shop los. Ne? Im Januar war es ja noch in China und in Asien und dann kam es ja langsam leider rüber. Dann ging es ja los mit dem Lockdown. Und ab Mitte März kann man so bei uns sagen, okay, die Verkaufszahlen sind gestiegen. Dann haben wir gedacht, okay, das machen wir jetzt mal 3 Wochen und dann ist Corona bestimmt vorbei. Vielleicht immer, das haben noch ein paar mehr Leute gedacht. Naja, da ging das ja weiter mit diesen hohen Verkaufszahlen und dementsprechend hatten wir dann logistische Probleme mit Italien. Denn Italien war ja damals extrem betroffen und die haben ja die ganzen Grenzen dicht gemacht und auch die ganzen produzierenden Betriebe. Und wir bekommen Fußkreuze aus Italien. Und dann konnten wir mit sehr viel Mühe und Not diese Fußkreuze noch nach Deutschland bringen. Mittlerweile ist dieser ganze Prozess ja wieder geregelt und die Firmen dürfen weiter produzieren unter Maßnahmen. Aber das war richtig eng. Also da sind so auf den letzten Drücker noch die Fußkreuze reingekommen.
So, dass ihr trotzdem nicht allzu viel Verzögerungen dann hattet.
Genau. Was jetzt kommt und was, also womit ich wirklich niemals gerechnet habe, sind die Schäume, die Jeder richtet sich zu Hause im Moment gerade neu ein. Alle kaufen sich neue Matratzen, Sofas, Stühle. Mhm. Und überall muss Schaumstoff rein. Und scheinbar, da gibt es so drei große Hersteller in Deutschland und die haben jetzt mal, ach, ich will ja nichts behaupten, aber also es gibt da im Moment gerade so eine starke Verknappung und deswegen okay. hat man uns eine Wahnsinnspreiserhöhung auf Schäume gegeben. Ja, mhm. damit kämpfen wir jetzt auch im Moment gerade noch. Da können wir aber leider nicht wirklich viel gegen machen, weil wie gesagt, drei Hersteller am Markt.
Es ist halt Angebot und Nachfrage. Ja. Das heißt, nicht nur Stühle brauchen Schäume, sondern wie du schon gesagt hast, auch andere Einrichtungssachen.
Genau.
Dann verknappt sich das. Okay, ja. Aber trotzdem seid ihr insgesamt positiv aus der Geschichte jetzt rausgekommen.
Ja, genau. Also mittlerweile haben wir das auch alles hinbekommen, diese größeren Mengen zu produzieren. Das ist ja auch nicht so einfach, ne? Wenn jetzt, wenn der Prozess steht und plötzlich kommt, spielt sich da mal, ich sag mal, das 3- bis 4-fache an Bestellung rein. Dementsprechend müssen wir Personal aufrüsten, die Manufaktur muss Personal aufrüsten, wir müssen deutlich mehr einkaufen, etc., etc. Das war schon für uns eine kleine Meisterleistung, das umzusetzen. Ja, jetzt haben wir zum Ende des Jahres, sind wir wirklich extrem gut rausgegangen und sehr zufrieden.
Eben, also zu starkes Wachstum oder zu schnelles Wachstum kann einem ja auch das Genick brechen. Das ist ja ist schon oft genug passiert, dass Leute an ihrem Erfolg sozusagen gescheitert sind. Ja.
Absolutes Learning war das für uns letztes Jahr. Das war sehr interessant.
Hat denn alles super reibungslos geklappt oder sind auch einige Sachen schiefgegangen, wo du sagst, da können wir dran teilhaben an den Sachen, die du gelernt hast?
Naja, das mit den Zulieferern, das ist ja natürlich schwer beeinflussbar. Mhm. Ne? Sonst würde ich sagen, hat alles sehr gut geklappt. Sogar die DHL, die ja immer wieder sagt, wir können nicht liefern und unsere Pakete sind ja so eine waschmaschinengroßen Pakete, wo wir dann auch schon Angst hatten, oh mein Gott, hoffentlich nehmen sie nicht die Maße raus aus der Zulieferung und so. Das hat aber auch reibungslos geklappt. Also DHL liefert unsere Pakete wirklich immer noch innerhalb von 1 bis 2 Tagen meistens. Es gab mal so vor Weihnachten ein paar Probleme. Ja, aber im Großen und Ganzen sind wir wirklich gut durch die Sache gekommen. Sie läuft ja noch.
Du hast gesagt, du bist angewachsen jetzt auf 9 Leute. Ja. Das stellt ja dich auch vor neue Herausforderungen, vor allem halt in Corona-Zeiten, wo alle im Homeoffice sind. Gell?
Ja, also wir haben ja schon von vornherein immer remote gearbeitet. Ne, das gab es ja bei uns schon immer. Also für mich ist das ja ausschlaggebend, dass wenn jemand für Game Changer arbeiten will, muss er das akzeptieren, dass remote gearbeitet wird. Und deswegen waren wir ja total, also in Sachen Tools und Technik super vorbereitet. Aber lern mal auf die Schnelle 5 neue Leute ein. Ja. Das war für mich ein Riesenkraftakt. Das sind ja, ich muss ja Aufgaben abgeben dann, ne? Und ich habe ja diese Firma ganz alleine aufgebaut und dadurch natürlich auch immer alles selber gemacht. Und jetzt musste ich plötzlich jeden briefen, alle meine Aufgaben abgeben, habe natürlich dann auch bei mir selber gemerkt, oh Mensch, ne, da musst du aber nochmal ein bisschen besser briefen oder da hast du auch ein bisschen geschlumpft und so. Denn die Mitarbeiter sind ja immer nur so gut informiert, wie ich sie informiere. Ja, da gab es schon tatsächlich mal so hin und wieder so ein paar Probleme auf jeden Fall. Aber mittlerweile ist das auch echt gut geworden. Also das sind die 9 Leute, das inklusive Freelancer und natürlich auch Werkstudenten. Aber es ist schon ein schönes Team jetzt. Wir sind, ich habe einige Gamer mit reingenommen und das bringt natürlich sehr, sehr viel.
Gib uns mal so ein Beispiel, was für Tools, also dadurch, dass du schon immer auf Remote ausgelegt warst, was sind denn so deine Must-Have-Tools, um gut remote miteinander arbeiten zu können? Was ist so unverzichtbar in deinem täglichen Workflow?
Absolutes Must-Have ist für mich Basecamp. Ich habe, Basecamp ist unser Projektmanagement-Tool. Ich habe Trello versucht und, wie heißt das andere noch? Ich komme jetzt nicht drauf. Also mehrere Projektmanagement-Tools versucht, aber mit Basecamp ist das Tool für mich. Da sind wir alle drin, da hat jeder seine eigene Abteilung, jeder hat seine Projekte, jeder weiß, wo jegliche Dokumente zu finden sind da drin. Also tägliche Arbeit mache ich damit. Bilby nutze ich für den Shop, da sind alle, laufen alle Rechnungen rein. Shopify natürlich, also Shopify ist mein Tool schlechthin, darauf ist alles aufgebaut. Ich mache meine Buchhaltung mit Candice. Candice ist ein Buchhaltungstool, wo Rechnungen und Buchungen automatisch gematcht werden, sodass man nicht wirklich viel machen muss, wenn es gut eingerichtet ist. Was setzen wir noch ein?
Und macht ihr alles über Mails oder kommuniziert ihr mit irgendwie?
Ja, wir kommunizieren tatsächlich über Basecamp. Also wir versuchen Mail nur für Außenkontakte zu nutzen. Intern gibt es nur Basecamp. Was wir ganz neu haben und was, wo ich jetzt echt wirklich richtig stolz drauf bin, ist Discord. Wir haben Discord eingebunden. Unsere ganzen Kunden können und auch Neukunden können jetzt zu uns in den Discord kommen. Und das wird extrem gut angenommen. Also es ist ganz, ganz toll. Da posten sie Fotos von ihren Stühlen, sie stellen Fragen, sie reden untereinander, die Community hilft der Community. Das ist total toll, was da für eine Dynamik in unserem Discord entstanden ist.
Ja, das passt ja perfekt. Das kommt ja auch aus der Gamer, Gaming-Ecke.
Genau.
Das ist ja genau eure Zielgruppe, ja. Sehr schön. Sag mal, du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass du sehr viel positives Feedback bekommen hast nach der Folge. Magst du uns da noch ein bisschen dran teilhaben?
Oh, das war toll. Das war wirklich toll. Also nachdem wir die Folge veröffentlicht haben, kriegte ich auf Facebook und per Mail und halt auf jeglichen Kommunikationskanälen so Zuschriften von Leuten, die ich gar nicht kannte, die dann gesagt haben, oh, ich habe gerade deinen Podcast gehört und das ist ja total der Wahnsinn, was du da auf die Beine gestellt hast. Man merkt es dann erst wieder, ne, wenn jemand das einem immer mal so sagt. Einige sind dazwischen gewesen, die geschrieben haben, dass sie auch eine Idee haben, aber nicht wissen, wie sie es angehen sollen und ob ich nicht mal mit denen telefonieren mag. Also mit ein, zwei habe ich dann auch mal telefoniert, aber das ist schon, so ein Call ist dann immer sehr, sehr umfangreich. Und ich sage ja immer, ihr müsst es machen, macht erstmal. Und wenn ihr gemacht habt, dann könnt ihr wieder auch mit Fragen auf mich zukommen.
Ja, sehr schön. Aber das war ja auch genau die Idee, Leute zu inspirieren und teilhaben zu lassen und so eben diese Motivation spüren zu lassen, auch dass man es schaffen kann, auch einfach, wenn man das möchte. Ja. Und ich fand die Folge auch ganz toll mit dir. Die hat eine sehr schöne Dynamik gehabt und du glaubst gar nicht, wie oft ich diese Geschichte erzählt habe, wie du diese Edeka-Frau gefragt hast, ob du unter ihren Stuhl gucken kannst. Das ist immer meine Go-To, wenn ich Leuten von diesem Podcast erzähle, was so coole Momente waren oder was so Schlüsselmomente waren. Die ist mir echt haften geblieben, diese Story.
Ja, das ist wirklich die beste Story mit dem Edeka-Stuhl.
Großartig. Muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich einkaufen gehe. Ja. Sehr schön. Ja, dann klingt es ja so, als läuft bei dir alles gut weiter und hat sich positiv entwickelt. Was sind denn so deine, also klar, mit der Corona-Situation bist du jetzt gut klargekommen. Kannst du dieses Wachstum halten? Bleibt es jetzt auf diesem konstanten Level? Oder hast du das Gefühl, so nach dieser Corona-Welle geht es wieder so ein bisschen runter? Was sind so deine Ziele für die Zukunft?
Also ich möchte das auf jeden Fall steigern. Wir sind sogar schon auf einem guten Weg jetzt im Januar, muss ich sagen. Wir haben durch Corona unseren organischen Traffic und unsere Bekanntheit gesteigert. Wirklich sehr sogar. Wir haben aber auch viele Kooperationen dieses Jahr vereinbart, mehrere Streamer, die jetzt auf unseren Stühlen sitzen. Es gibt viel mehr Testberichte online von Magazinen. Die Facts hat uns mit sehr gut ausgezeichnet. Wir haben jegliche Modelle jetzt mal testen lassen, nicht nur den Game Changer Black, sondern wir haben auch mal den Cobra und den XL in den Test gegeben und die schneiden halt wirklich immer mit sehr gut ab. Und dadurch sind wir auf einem Weg, wo wir sagen, okay, es geht weiter nach oben. Das ist auf jeden Fall unser Ziel.
Cool.
Ja.
Ja, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dir und deinem Team. Und wir finden sicherlich nochmal einen Grund, dann in einem Jahr wieder zu podcasten.
Sehr gerne.
Werde ich auf jeden Fall im Auge behalten und dich und deine Firma auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Vielen lieben Dank für dieses kurze Update und sehr viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön, gerne. Dann, ciao.
So, das war's schon wieder mit der Folge für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Gespräch wie wir beim Produzieren und beim Aufnehmen. Und wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen könntet auf iTunes, Spotify und wo immer ihr auch Podcasts hört. Das hilft uns, in der besseren Sichtbarkeit zu landen, damit mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Und wenn ihr selbst mal die Fühler im E-Commerce und euren eigenen Shop ausprobieren wollt, dann geht auf shopify.de/kostenloser-test. Da könnt ihr eure kostenlose Testphase starten. Und wer weiß, vielleicht seid ihr nach ein paar Jahren auch dann hier bei uns im Podcast zu hören mit eurer Erfolgsgeschichte. Ich drücke die Daumen. Tschüss.